und Dank sei dem Herrn für seine Gnade und Treue. Der Plan, den er für dich und mich gemacht, heißt mit ihm gekreuzigt sein. Das ist Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Brüder und Schwestern, das wollen wir nicht nur gehört und gesagt haben, das soll in unserem Leben so werden. Wirklich so werden. Mit Christus gekreuzigt zu sein, dass wir singen und bezeugen können, mein Wille gehört meinem Gott. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr. Nun möchte ich auch alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wir haben heute Besuch aus Neuseeland, die Tochter von unseren alten Freunden. Irwan Gray ist heute hier, ist sie hier? Das möge doch geschehen, dass sie auch, we welcome you. You need to learn German very fast. Ja, Gott segne dich in unserer Mitte. Vor vielen, vielen Jahren war ich im Hause dieser Familie in Neuseeland. Wir sind einfach dankbar, dass der Herr aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausruft. Dann haben wir Grüße von Familie Keller und Fiechter aus British Columbia. Sie lassen alle herzlich grüßen und auch wir grüßen von hier aus sehr, sehr herzlich. Ja, wir grüßen alle, die jetzt mithören und vielleicht mitsehen. Wir sind ja im Herrn verbunden mit allen, die das Wort der Stunde, die Verheißungen für diese Zeit auf- und annehmen. Ich habe Grüße von den Philippinen und besonders auch von Indonesien abzugeben. Es geschah, was ich zum zweiten Mal erlebt habe. Einmal vor Jahren in Mexico City, als ich dort mit Bruder Menard unterwegs war und plötzlich der Raum schwankte und wir aus dem Hotelfenster in Richtung Flughafen schauten, dann ging der Laternenmast tatsächlich wie ein Schilfrohr hin und her geweht wird. Für uns war das majestätisch, wir wehten ja mit, es war also kein direktes Problem. Das Gleiche hat sich jetzt am Donnerstag, den 13. September, auf Sumatra ereignet. Ich habe alle drei Erdbeben live miterlebt und plötzlich sagte Bruder Octavius im Hotel Tiara in Medan auf Sumatra, Bruder Frank, schau doch mal eben nach oben. Ein Kronleuchter hing mindestens 6-7 Meter herunter und er schwankte wirklich im schönen Rhythmus vor unseren Augen. Ja, wir haben es also tatsächlich live miterlebt. Und mir kam dabei der Gedanke aus Matthäus 24, wo unser Herr gesagt hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht. Er sprach von Kriegen, haben wir miterlebt. Er sprach von Hungersnöten, haben wir auch miterlebt. Und all die Zeichen der Zeit, sogar bis hin zu den Erdbeben, dürfen wir miterleben. Soll uns das nicht wachrütteln? Soll uns das nicht neu vor Augen führen? Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Dann hat Bruder Graf schon angedeutet, ihr habt es von mir gehört, steht auch im neuen Rundbrief geschrieben, wir haben die Mengeübersetzung völlig überarbeitet, vom ersten bis zum letzten Vers. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben während 2 Monaten alle Zeit genutzt, um Vers für Vers zu lesen, alle Zwischenbemerkungen herauszunehmen und nur Gottes Wort im Original zu lassen. Dann haben wir andere Übersetzungen, die Zürcher, die Schlachter, die Elberfelder, wir haben andere Übersetzungen zu Rate gezogen, da, wo verschiedene Worte wiedergegeben wurden, um möglichst das Beste zu wählen, um den Sinn am besten zu treffen. Wir haben heute etwa 250 Exemplare mitgebracht und die möchte ich euch allen schenken. Ich möchte jedem von euch die Bibel mitgeben, die vom Sprachlichen her und von der Genauigkeit, von der Deutlichkeit aus den 31 deutschen Übersetzungen, die es gibt, nach meiner Beurteilung den Kern am meisten und am besten trifft. Menge war ein bekehrter Mann, hatte ein Heilserlebnis, hat eine direkte Beziehung zum Herrn bekommen und hat die Schrift, so gut es ihm geschenkt war, übersetzt. Ihr habt ja gehört, Bruder Graf hat aus der neuesten Bibelübersetzung vorgelesen und es ist wirklich nicht mehr Gottes Wort im Original. Es schmerzt, wenn wir daran denken, was mit dem heiligen Worte Gottes gemacht wurde und wie verschieden auch manche Stellen übersetzt worden sind. Eine der schlimmsten Fehler finden wir in der englischen King James und in vielen französischen Übersetzungen und anderen Übersetzungen, die einfach zur Lehre der Trinität geleitet oder man hat es so angenommen. Und da steht tatsächlich in der King James, und das ist die meistgelesenste Bibel auf Gottes Erdboden. Das ganze englische Sprachgebiet liest King James Übersetzung. Und da steht nicht, wie bei uns, in Epheser, dem 3. Kapitel, Vers 14, ich lese hier aus unseren Übersetzungen, Epheser 3, Vers 14 und 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Vers 15. Von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Hier sagt die King James Übersetzung, von dem jede Familie, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Ich habe in der französischen Übersetzung nachgelesen, steht auch, von dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen trägt. Und davon hat man abgeleitet, dass im Himmel eine Familie ist, und die begann, die einen schreiben zu zweit mit Vater und Sohn, dann wurde sie aufgestockt und erweitert mit Vater, Sohn und Heiligem Geist, dann wurde sie erweitert durch die Erschaffung der Engel, was es da alles gibt und was geschrieben wurde, aufgrund einer einzigen Übersetzung, die den Kern nicht getroffen hat. Es geht doch um die Vaterschaft, Amen. Doch nicht um eine Familie. Gott ist unser Vater Amen. Geworden. Und unser Herr hat ja immer wieder gesagt, ich habe deinen Namen denen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ich erwähne es nur, welch einen Schmerz es für mich bedeutet, weltweit das Wort zu verkündigen, und dann halten mir Leute die Bibel vor und sagen, ja, hier steht's aber so, hier steht's aber so. Brüder und Schwestern, sogar die neuesten Übersetzungen, ihr könnt selber überprüfen, da steht auch nicht mehr in Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da steht neuerdings, ich weiß, dass mein Anwalt lebt. Dass mein Anwalt lebt. Worum ging es bei Hiob? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und mag mein Leib auch ganz dahin sein, ich werde Gott schauen. Es sind manche Übersetzungen, die einfach willkürlich Menschengeist nachgegeben haben und nicht mehr die Übersetzung so in Gottesfurcht gebracht haben, wie es ursprünglich gedacht und auch geschah. Zum Beispiel die Zürcher Übersetzung von 1531. Übersetzt absolut korrekt. Du sollst das Böcklein nicht kochen, solange es an der Muttermilch ist. Heute liest ihr, ihr sollt das Böcklein in der Muttermilch nicht kochen. Ja? Wenn ich euch all die Stellen aufzählen würde, wo Menschen es gewagt haben, die Übersetzung nicht mehr so korrekt wiederzugeben, vielleicht könnt ihr mich darin verstehen. Meine Berufung lautet, ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. Für mich wird Himmel und Erde vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und dieses heilige Wort muss, ich würde sagen, dem Urtext so nahe wie möglich verkündigt werden. Und dazu bedarf es wieder der Leitung und Offenbarung des Heiligen Geistes. Darauf wollen wir nicht näher eingehen. Ich habe nur den Jordan gewählt als kleines Lesezeichen, das ich allen mitgeben möchte. Und wisst ihr, warum ich den Jordan, die Jordanquelle gewählt habe? Weil ganz Israel von der Jordanquelle abhängig ist. Es gibt nur eine Lebensquelle für ganz Israel, das ist die Jordanquelle. Und das ganze Land Israel ist darauf angewiesen, dass diese Quelle fließt, damit sie mit Wasser versorgt werden. Wir danken Gott, dass er uns ins Herz gelegt hat, besonders für Israel zu beten, und das in dieser entscheidenden Zeit. Ich sage das nicht aus Kritik, ich sage es nur, weil es im Internet steht, der Vatikan möchte die Oberhoheit über den Saal des letzten Abendmahls auf dem Berge Zion. Das stört mich, das stört mich. Der Saal des letzten Abendmahls ist derselbe Saal, in dem die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Wir alle, die wir schon einige Male in Israel waren, wissen, wie schön es klingt, wenn wir dort in diesem Raum singen. An keinem anderen Ort in ganz Israel klingt der Gesang so herrlich wie dort auf dem Berge Zion. Dort, wo es geschah, dort, wo Gott sein Wort bestätigt hat. Und jetzt soll dieser Raum unter andere Hoheit gestellt werden. Ich möchte es eigentlich nicht gerne miterleben. Ich möchte, dass der Herr eingreift, dass er recht spricht und die Gemeinde vollendet und sich dann Israel zuwendet, wie er es in seinem Worte verheißen hat. Bruder Graf hat das bekannte Wort aus Matthäus 13 gelesen, aber vielleicht passt es noch gerade hierher. Notiert euch doch die Daten für die nächste Israelreise, 5. bis 15. Mai 2008. So, hier in Matthäus, dem 13. Kapitel, haben wir mitgelesen, und in Vers 34 hat unser Herr Bezug genommen auf das, was in Psalm 78, Vers 2 geschrieben steht, dass er reden wird in Gleichnissen. Hier geschah es, er hat in Gleichnissen zu den Volksscharen gesprochen, und dann steht geschrieben, so sollte sich das Wort des Propheten erfüllen, der das sagt, ich will meinen Mund zu Gleichnissen auftun. Ich will aussprechen, was seit Grundlegung der Welt verborgen gewesen ist. Und dann hat der Herr weitergesprochen, und als er zum Ende kam, fragt er in Vers 51, habt ihr dies alles verstanden? Sie antworteten ihm, ja. Da sagte er zu ihnen, deshalb ist jeder Schriftgelehrt oder Lehrer in der Schrift in der Schule des Himmelreichs ausgebildet, einem Hausherrn gleich, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervor oder austeilt, hervorholt. Wir sind tatsächlich durch die Gnade Gottes in den ganzen Heilsplan, in den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes eingeführt worden. Und wenn wir die verschiedenen Bibelstellen betrachten, und das müssen wir zum Beispiel in Römer, dem 8. Kapitel, wird uns vor Augen geführt, was von der Seite Gottes aus für uns und mit uns geschah. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch geheiligt und so weiter. Denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Und dann kommt Paulus in seinen Briefen darauf zu sprechen: Leget den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Ebenbild in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen worden ist. Dann werden wir in den Glaubensgehorsam hineingeführt und wissen, auch wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir die Erneuerung durch den Geist erlebt haben, dass wir alles, was zum alten Menschen gehört, ablegen müssen. Und wir haben hier besonders im Epheserbrief, wo Paulus ganz deutlich wird, dass wir alles abzulegen haben, womit wir vor Gott nicht bestehen können. Hier im Epheserbrief im 4. Kapitel haben wir von Vers 22 die Beschreibung, was alles werden darf, werden muss. Dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geistes Lebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Wir haben es oft gesagt, teure Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir sind aus dem göttlichen Samen des Wortes wiedergeboren worden. So wie unser Herr und Erlöser das Fleisch gewordene Wort war, so ist das Wort, das wir aufgenommen haben, in uns offenbar geworden. Denn das Wort ist der göttliche Same. Und deshalb wird unser Herr ja auch als Same bezeichnet. Der Same, der durch das Weib kommen sollte, würde der Schlange den Kopf zertreten. Zwei verschiedene Samen von Anfang an. Und wenn wir göttlicher Same sind, dann haben wir sein Wort, das Wort Gottes, in uns aufgenommen. Und den Vergleich haben wir oft gegeben. So wie Maria von keinem Manne etwas wusste, sondern Jungfrau war. Ja, die neue Übersetzung schreibt junge Frau und nicht mehr Jungfrau. Junge Frau. Es ist doch ein himmelweiter Unterschied zwischen Jungfrau und junger Frau. Aber die Theologen haben gemeint, sie dürfen aus Jungfrau junge Frau machen. Das führe man sich vor Augen. Die Gottesfurcht ist den Menschen verloren gegangen. Und deshalb danken wir Gott für sein teures und heiliges Wort. Im Original, wir wissen, der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit hinein. Mögen Übersetzungen kommen, wie sie wollen. Der Heilige Geist wird fortsetzen, uns von Klarheit zu Klarheit im Worte Gottes zu führen. Aber nur, um das noch einmal uns vor Augen zu stellen, so wie Maria Jungfrau war und so wie Israel nach der Heimkehr zweimal als Jungfrau in Jeremia 31 bezeichnet wird, als Jungfrau bezeichnet, Jungfrau Israel. In der Zurückführung, nämlich jetzt, wenn Israel zurückkehrt, dann heißt es wieder, könnt ihr alle mitlesen, im Propheten Jeremia, im 31. Kapitel steht es ja geschrieben. Jeremia 31, Vers 4, ich will dich noch einmal aufbauen, dass du neu erbaut dastehst, Jungfrau Israel. Dann kann man es weiterlesen, wie wiederholt das gleiche Wort, der gleiche Begriff Verwendung gefunden hat. Und es bezieht sich auf die Zeit, in der wir jetzt leben, wenn Israel zurückkehrt. Und dann nur noch ganz schnell die Brücke zur Offenbarung, dem 14. Kapitel. Da werden die 144.000 aus den 12 Stämmen Israels als Jungfrauen bezeichnet. Also haben sie sich mit keiner Kirche befleckt, überhaupt keine geistliche Buhlerei getrieben, sondern haben abgewartet, bis die Stunde schlägt, und sie heimgerufen werden und bis der Dienst der beiden Propheten geschehen kann. Und dann sind sie jungfräulich rein und folgen dem Lamme, wohin es auch geht. Das Gleiche trifft auf die klugen Jungfrauen aus Matthäus 25 zu. Sie werden herausgerufen. Sie kommen zurück zum Wort. So wie Israel in das verheißene Land zurückkehrt, so kehren wir in das verheißene Wort zurück. Und das ist der Unterschied zwischen den Törichten und den Klugen. Die Törichten haben die Salbung, die Törichten haben Heilung, die Törichten haben Charismatik, die Törichten haben und sie haben. Aber sie haben das Wort nicht. Sie haben den Originalsamen nicht. Und darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Die klugen Jungfrauen treiben keine geistliche oder religiöse Buhlerei. Sie deuten nicht, sie bleiben jungfräulich rein im Worte Gottes und lehnen jede Deutung ab im Namen des Herrn. Also, wir sind zum Glaubensgehorsam aufgerufen worden. Um noch einmal diesen Vergleich uns vor Augen zu führen, wollen wir einen Blick in das Wort aus 1. Samuel tun, um uns zu zeigen, dass man der Meinung sein kann, den Befehl des Herrn ausgeführt zu haben, ohne dass es wirklich so ist. Im 1. Samuel, dem 15. Kapitel, lesen wir in Vers 1. Samuel aber sagte zu Saul, mich hat der Herr gesandt, dich zum König über sein Volk Israel zu salben. So gehorche nun dem bestimmten Befehl des Herrn. Hier wird etwas betont. So gehorche dem ganz bestimmten, dem genauen Befehl des Herrn. Dem komme nach. Tue genau, wie der Herr es dir geboten hat. Dann lesen wir in Vers 10, 1. Samuel 15, Vers 10, da erging das Wort des Herrn an Samuel also, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich vom Gehorsam gegen mich abgewandt und meine Befehle nicht ausgerichtet. In Vers 13, als nun Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Saul war von sich überzeugt, den Befehl des Herrn ausgeführt zu haben, und kommt Samuel entgegen und sagt, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Hat ihn aber nicht genau ausgeführt, nur bis zur Hälfte ausgeführt und dachte, er behält etwas zurück und wollte es dann als Opfer darbringen. Wisst ihr, was mich in Verbindung mit diesem verhängnisvollen Vorgang bewegt? Fragen wir heute alle Charismatiker, alle Evangelisten, fragen wir alle, habt ihr den Missionsbefehl von Matthäus 28, von Markus 16, von Lukas 24, von Johannes 20, habt ihr den Befehl des Herrn ausgeführt? Und ich sage euch, 99% würden zurückkehren und sagen, ja, wir haben den Missionsbefehl ausgeführt. Haben sie ihn ausgeführt? Nein, sie haben missverstanden, missgedeutet und haben die Menschheit irregeführt mit dem Missionsbefehl, den sie nicht korrekt ausgeführt haben. Hört ihr alle zu? Es ist einfach sehr wichtig. Man kann den Eindruck haben, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Überhaupt nicht. Wer hat den Missionsbefehl ausgeführt? Petrus, Philippus, Paulus und wer sie alle waren. Sie haben die Offenbarung gehabt, dass es in Matthäus 28 nicht um eine Formel geht, die irgendein Geistlicher, der seines Amtes waltet, ausspricht, sondern um den neutestamentlichen Bundesnamen, in dem sich Gott uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Als unser Herr nämlich sagte, geht hin und lehret alle Völker und taufet sie hinein. Da steht tatsächlich das Wort hinein im Urtext. Hinein in meinen Namen, so steht es eigentlich in der Kurzform geschrieben. Und taufet sie hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir alle wissen, Vater ist eine Bezeichnung, Sohn ebenfalls und Heiliger Geist auch. Es ging um den Namen. Und es ging bei Bruder Branham um die genaue Ausführung des Missionsbefehls. Und deshalb ging es, wie in den Tagen des Paulus, um die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Ich sage es noch einmal, würden wir heute all die großen Männer fragen, habt ihr den Missionsbefehl ausgeführt? Oh, sie würden hauptsächlich auf Markus 16 Bezug nehmen, von Wundern und Zeichen sprechen, und auch das sei einmal kritisch bemerkt, wer möchte nicht Wunder, wer möchte nicht Zeichen? Doch das ist nur die Bestätigung der Verkündigung des Wortes Gottes, nicht Legitimation für den, der das Wort vorträgt, sondern Gott bestätigt sein Wort in denen, die das glauben, was er gesagt und was er verheißen hat. Um das noch deutlicher zu sagen, hier steht im 1. Samuel 15 in Vers 19 geschrieben, warum bist du nun der Weisung des Herrn nicht nachgekommen? Das große Warum. Warum? Warum hat man im Laufe der Kirchengeschichte alles umgedeutet, alles umfunktioniert? Und der Herr wird eines Tages fragen, warum habt ihr, die ihr Wunder und Zeichen nachzuweisen habt, meinen Befehl nicht so ausgeführt, wie ihn Petrus und Paulus ausgeführt haben? Warum? Warum nicht? Warum nicht? Warum habt ihr meinen Namen gebraucht und habt euch geweigert, in meinem Namen getauft zu werden? Hier, der Mann Saul hatte gesagt, gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Das war seine eigene Einschätzung zu dem, was er getan hat. Aber Gott sah die Sache ganz anders. Warum hast du nun der Weisung oder bist du nun der Weisung des Herrn nicht nachgekommen? Ich betone es noch einmal. Und die Frage verbinde ich damit, wer kommt heute dem Missionsbefehl nach, so wie er uns in der Ausführung in der Apostelgeschichte vom zweiten Kapitel, vom Tage der Gründung der neutestamentlichen Gemeinde überliefert wurde, nämlich tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen, um die Vergebung der Sünden, die ihr auf- und angenommen habt, zu bestätigen. Und dann sind wir bei Markus 16, 16. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Man kann hundertmal sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Und wenn der Herr sagt, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Dann darf sich kein Mensch ein Ruhekissen unter den Kopf legen und weiter schlafen. Dann müssen wir wach werden und zur Kenntnis nehmen, wie wichtig der Glaubensgehorsam ist. Wir werden es noch lesen aus dem Jakobusbrief. Glaube ist etwas Herrliches. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm auf der Stelle zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham brauchte nicht zu warten, bis Gott ihm irgendwann eine Verheißung geben wird. Auf der Stelle hat der Herr dem Abraham die Verheißung gegeben, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wer dich segnet, den will ich segnen, und wer dir flucht, den will ich fluchen. Auf der Stelle, Brüder und Schwestern, geistlich gesehen sind wir der göttliche Same. Wir sind der Same Abrahams. Und wer Galater 3 liest, wird feststellen, dass Jesus Christus als der Same Abrahams bezeichnet wird. Und dass auch wir Erben Gottes und Miterben Jesu Christi sind. Warum hat unser Herr bei der Taufe gesagt, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Johannes wollte unseren Herrn nicht taufen und sagt, ich möchte von dir getauft werden? Und dann kam die Antwort, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Lesen wir nur noch die Verse hier aus 1. Samuel 15, Vers 22 und 23. Und möge Gott, der Herr, glaubensgehorsam in uns allen aus Gnaden wirken. Da antwortete Samuel, hat der Herr etwa an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Wohlgefallen wie am Gehorsam gegen seine Befehle? Wisse wohl, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille, wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du den Befehl des Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Wer den Befehl des Herrn verwirft, verachtet ihn, und er wird vom Herrn verworfen werden. Meint ihr, dass es etwas Leichtes für unseren Herrn sein wird, wenn er gemäß Matthäus 7 von Vers 21 sagen muss, weichet von mir, ihr Übeltäter? Nachdem vorher die ganze Liste aufgeführt wurde, haben wir nicht in deinem Namen alles getan. Geweissagt, Wunder und Zeichen, alles getan. Und der Herr muss antworten, weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Ich nehme einfach diesen Vergleich und ich tue es mit Schmerz in meinem Inneren. Und warum? Weil doch all die großen Evangelisten in den USA nie einen Dienst gehabt hätten, wenn nicht Gott, Bruder Branham, mit einer besonderen Berufung, Verantwortung gesandt hätte. Amen. Es gab nur eine Originalberufung im 20. Jahrhundert. Habt ihr den Rundbrief schon bekommen? Ach, schade. Einige haben ihn, der Rest noch nicht. Wird sicher morgen oder Dienstag ankommen. Ich habe darüber geschrieben. Mit einer Berufung und Sendung, die mit dem Heilsratschluss Gottes zusammenhängt und verbunden ist, ist eine große Verantwortung vor Gott verbunden. Und ich habe darüber geschrieben, welch eine Verantwortung die einzelnen Gottesmänner zu ihrer Zeit hatten. Und wir kamen dann bis auf Bruder Branham, der tatsächlich im 20. Jahrhundert eine Berufung, eine Sendung und eine Verantwortung vor Gott hatte, wie sie kein anderer im 20. Jahrhundert hatte. Mit dem Moment, als die göttliche Berufung an ihn erging, und ihr alle kennt ja die einzelnen übernatürlichen Erlebnisse, die dieser Gottesmann hatte und bezeugen kann und in seinem Zeugnis auch zum Ausdruck bringt. Meine Mutter hat mir gesagt, knapp 2 Stunden nach der Geburt hing die Feuersäule, die durch das Fenster in den Raum hereinkam, über mir. Und alle, die dabei waren, Mutter und Hebamme, wer immer es war, Oma vielleicht, haben mit ihren eigenen Augen die Feuersäule über Bruder Branham etwa 2 Stunden nach der Geburt gesehen und sprachen zueinander, was wird aus diesem Kinde werden? Und siehe da, Gott hat eine Berufung in das Leben hineingelegt, und wer Jeremia 1 liest, wird feststellen, schon im Mutterleibe habe ich dich dazu bestimmt und zum Propheten für die Völker erwählt. Es gibt göttliche Entscheidungen, es gibt göttliche Berufung, es gibt göttliche Sendung. Und wohl dem Menschen, der das, was Gott verheißen hat und was Gott tut, aus Gnaden annehmen darf. Aber um das auch nochmal mit Schmerz zum Ausdruck zu bringen, all die großen Evangelisten, die ereignisreich im Reiche Gottes gebaut haben und aufgrund dessen, was sie in einer Brenhim-Versammlung erlebten, an übernatürlicher Bestätigung sahen und den Mut fassten, auch in den Dienst einzusteigen. Sie alle haben durch ihren Dienst das Volk von dem abgehalten, was Gott durch den Dienst Bruder Brenhims als göttliche Botschaft der Gemeinde zugedacht hatte. Hier ist der Punkt. Und würden wir sie alle fragen, habt ihr den Missionsbefehl ausgeführt? Ihre Antwort wäre selbstverständlich. Wir haben alles getan, eben nicht nach dem Wort des Herrn. Wir müssen einfach allem ins Angesicht schauen und uns die Frage stellen, wozu hat Gott die letzte Botschaft gegeben, doch nicht, dass wir daran vorbeigehen und vielleicht eigene Gemeinden gründen, eigene Missionen gründen, sondern dass wir diese göttliche Botschaft kristallklar in die ganze Welt hinaustragen und das Volk Gottes darüber informieren, was der Herr für uns oder für unsere Zeit verheißen und uns aus Gnaden geschenkt hat. Auch diese Bemerkung möchte ich bitten, dass ihr sie mir verzeiht. Aber ich habe ja die Besuche in den USA gemacht. Ich war in Dallas, Texas, in dem Hause Gordon Lindsays, in der großen Weltmission, Schwester Lindsay als Deutsche, Schimpf geboren, an allem teilgehabt, mit auf der Plattform gesessen, 1947, 48, 49, alles miterlebt im Dienste Bruder Brenhams. Ihr kennt ja noch den Rundbrief, wo ich das Foto mit ihr wiedergegeben habe. Und dann die Frage, was bedeutet euch der Dienst Bruder Brenhams? Ja, dann kommt das große Schweigen. Er war einer unter vielen. Nein, er war nicht einer unter vielen. Johannes der Täufer war auch nicht einer unter vielen. Petrus war auch nicht einer unter vielen. Paulus auch nicht. Johannes auf der Insel Patmos auch nicht. Es waren einzelne Männer, die Gott zu ihrer Zeit zu heilsgeschichtlichen Aufgaben gebraucht hat. Und das müssen wir erkennen. Die schlimmste Enttäuschung war in Tulsa, Oklahoma, im Hause Oral Roberts. Ihm gehört ein Viertel der Stadt oder der Umgebung mit Autobahn durch sein Territorium, mit allem, was man sich denken kann. Riesenkrankenhaus, Riesenuniversität, Gebetsturm. Man kann auf den Gebetsturm aufsteigen und das sollte ursprünglich 24 Stunden um die Uhr gebetet werden, um Erweckung. Und als ich da war, war die Tür zum Turm schon verschlossen. Ich konnte gar nicht mehr rauf. Die Zeit war um und der Mann selbst, Parkinson, auch nicht mehr ansprechbar. Aber was ich sagen will, ist Folgendes, nicht aus Kritik, ich sage es mit Schmerz, dass all diese Herrschaften, das Volk Gottes, hinter sich gezogen, ja, und von dem abgehalten haben, was Gott verheißen, was er durch den Dienst Bruder Branhams ausrichten wollte, und haben ihr eigenes Reich im Reiche Gottes gebaut. Brüder und Schwestern, ich will nicht zu weit gehen, ich sage es nicht aus innerer Aufregung, ich sage es aus Schmerz. Jetzt haben wir das Gleiche innerhalb der Botschaft. Innerhalb der Botschaft. Und Bruder Schmidt hat mir gerade vor 3 Tagen einen Brief eines Bruders aus Russland vorgelesen, der von Botschaftsgemeinde zu Botschaftsgemeinde gegangen ist und die Botschaft, die wahre Botschaft, nicht gefunden hat, bis er dann nach Grodno kam und dort unsere Brüder getroffen und das Wort des Herrn in Wahrhaftigkeit gehört hat. Und dann schreibt dieser Bruder wirklich mit innerer Ergriffenheit: Ich bin von Kult zu Kult gegangen, bis ich zur Gemeinde des Herrn gefunden habe. Bei uns gibt's keinen Menschenkult. Bei uns gibt's heiliger Respekt vor dem Worte Gottes und vor dem Dienst, den der Herr gesandt hat. Und ich hab's im Rundbrief geschrieben. So wie ich keine einzige Bibelstelle gedeutet habe, so deute ich keinen einzigen Ausspruch Bruder Branhams. Ich lasse alles so stehen, wie es geschrieben steht, wie es gesagt wurde, und überlasse alles Gott. Nur eins steht für mich für immer fest. Die Botschaft und das Wort stimmen überein. Gott geht nicht über sein Wort hinaus. Nichts darf hinzugefügt werden, nichts darf weggenommen werden. Jetzt geht es einfach darum, dass die Gemeinde in den Glaubensgehorsam hineingebracht wird. Also ungehorsam wie die Sünde der Zauberei. Was sollen Schlachtopfer, was sollen Brandopfer, was sollen all die Opfer, wenn wir im Ungehorsam vor Gott verharren? Also, Gehorsam ist das Gebot der Stunde. Nur noch den einen Vers aus dem Samuel Kapitel 15. Aber Samuel erwiderte ihm: Ich kehre nicht mit dir um, weil du den Befehl des Herrn verworfen hast. So hat der Herr auch dich verworfen, dass du nicht länger König über Israel sein sollst. Wir haben den Vergleich mit Abraham immer wieder neu gezogen. Abraham hat nicht nur geglaubt. Abraham war gehorsam und tat, was der Herr ihm geboten hat. Glauben ist eine Sache, dankbar sind wir dafür dem Herrn. Dann kommt der Gehorsam hinzu. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. 1. Mose 22, wir kennen alle die Heilige Schrift, Vers 1 und 2. Nimm deinen Sohn, begib dich in das Land Moria, das ich dir zeigen werde. Abraham kam aus Ur in Chaldäa, jenseits des Euphrats, gerade dort, wo der Euphrat in den Persischen Golf einmündet. Abraham macht sich auf den Weg. Er weiß doch gar nicht, wo Moria ist. Aber er machte sich im Glaubensgehorsam auf den Weg und kam dann an der Stätte an, die der Herr ihm gewiesen hat. Und auch das haben wir hier schon einige Male betont. Der gleiche Ort, auf dem Abraham Isaak opferte, wurde der Tempelberg. Und der Tempelberg war vorher die Fläche des Jebusiters Ornan, wo der Engel des Herrn zwischen Himmel und Erde stand und dem David die Weisung gegeben hatte, was geschehen würde. Brüder und Schwestern, Gehorsam macht sich bezahlt. Gott bestätigt den Gehorsam. Nicht nur, ihr könnt es nachlesen, 1. Mose 22, 1 und 2, begib dich in die Landschaft auf den Berg, den ich dir zeigen werde. 2. Chronik 3, Vers 1, dies ist der Tempel, dies ist Moria, hier wird das Haus Gottes gebaut. 1. Chronik 21, Vers 18 bis 30, David taufte die Fläche von dem Jebusiter Ornan und sprach dann in Kapitel 22, Vers 1, hier muss das Haus des Herrn stehen. Abraham, David und wer immer dazu gehörte. Und siehe da, Salomo hat dann den Tempel errichtet auf der Stätte, auf der Abraham seinen Sohn Isaak zum Opfer dargebracht hat. Und deshalb schreibt Jakobus und nimmt Bezug auf das, was Abraham damals im Glaubensgehorsam getan hat und führt uns tatsächlich vor Augen, dass der Glaube allein nicht genügt, sondern der Glaube muss mit der Tat, muss mit dem Gehorsam verbunden werden. Jakobus, 2. Kapitel, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Ja, das ist in Ordnung. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust recht daran, aber das glauben auch die Teufel und schaudern dabei oder zittern dabei. Willst du nun wohl einsehen, du gedankenloser Mensch, dass der Glaube ohne Werke unnütz ist? Und jetzt kommt die Beweisführung, die der Mann Gottes uns auch heute vor Augen führt. Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Opferaltar darbrachte? Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und dass der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Der Glaube wird durch die Tat, die im Gehorsam zu dem, was der Herr gesagt und gefordert hat, ausgeführt wird, zur Vollendung gebracht. Stell euch vor, was im nächsten Vers steht. Und das so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, das da lautet, Abraham glaubte aber Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Gottes Freund genannt. Also nicht nur der Glaube. Der Glaube war kostbar. Vom ersten Augenblick an war Glaube da, weil der Herr zu ihm persönlich geredet hatte. vom ersten Augenblick, wenn der Herr mit dir und mir persönlich spricht, ist der Glaube ein lebendiger Glaube. Du glaubst doch nicht, weil jemand anders glaubt. Du glaubst doch, weil der Herr zu dir gesprochen. Du glaubst doch, dass die Verheißungen persönlich für dich sind. Das Wort hat dich doch angesprochen, hat uns einzeln und persönlich angesprochen. Und dann, so lesen wir hier, hat sich das Schriftwort erfüllt, das da lautet, Abraham glaubte, aber Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Brüder und Schwestern, fassen wir zusammen, worum es geht, und nehmen wir dazu nur noch zwei Verse. Nur noch zwei Verse, was dieses Thema betrifft. Hebräer, 10. Kapitel, ist in jüngster Zeit auch öfters gelesen worden. Hebräer 10, Vers 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Saul war der Meinung, er habe den Befehl des Herrn ausgeführt und begegnet dem Propheten, den Gott ja gesandt hatte, mit den Worten: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Hier haben wir gelesen, nach Erfüllung des göttlichen Willens zu tun, was der Herr uns geboten hat. Und das bringt uns zu Jakobus, dem 5. Kapitel, wo einige Male von der Wiederkunft des Herrn die Rede ist. Und in Vers 7 haben wir wieder den Hinweis auf die Standhaftigkeit, auf das Ausharren. Und Brüder und Schwestern, sind wir ehrlich, schon Paulus und die Apostel haben auf die Wiederkunft des Herrn gewartet. Und alle Männer Gottes, die im Laufe der Zeit gelebt haben, auch besonders seit der Reformation, haben doch mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet. Das bekannteste Zitat stimmt, ist ja von Martin Luther. Und wenn ich wüsste, dass der Herr morgen kommt, würde ich heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Man hat mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet. Und derselbe Martin Luther sagte, so wie damals nicht 3,5 Tage voll geworden sind, so dass er schon vorher auferstanden ist, so werden die 2000 Jahre nicht voll werden bis zur Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Dann kann man zu John Wesley gehen. Ich habe es auch gerade in der vergangenen Woche gelesen. John Wesley, ein feuriger Erweckungsprediger. Und es wird gesagt, dass sein Bruder Charles rund 6000 Lieder gedichtet hat, und die meisten sprechen von der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Habe ich auch bis jetzt in der vergangenen Woche nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass er Lieder gedichtet hat, aber dass er etwa 6000 Lieder gedichtet hat in der Erweckungszeit. Brüder und Schwestern, ich wünsche mir eine Erweckungszeit. Ich wünsche mir, dass der Geist Gottes aufs Neue wirksam ist. Was zu vergangenen Zeiten geschah, hat eine große Bedeutung für alle, die damals gelebt haben. Und ihr kennt ja Bruder Brennhams Ausspruch von der Erweckung in Wales, als die Delegation aus den USA in England ankam und den ersten Polizisten fragte, wo ist denn die Erweckung in Wales? Und dieser Polizist antwortete, schau mich an, ich bin ein Teil der Erweckung. Ja, es muss alle ergreifen und es wird alle ergreifen. Gott wird sein Werk krönen. Der Sieg Gottes wird offenbar werden. Die Botschaft wird bestätigt werden. Gott hat sie gesandt und der Zweck wird Erfüllung finden. Hier, Jakobus, 5. Kapitel, 7. Vers. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Ja, so harret denn standhaft aus. Vielleicht mögt ihr sagen, Bruder Frank, wir kommen auch hier in Zürich schon seit gut 40 Jahren unter die Verkündigung. Und wir haben von Anfang an gehört, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist. Macht euch keine Sorgen. Glaubet, seid gehorsam, harret aus. Harret aus, bis es geschieht. Und hier hat der Apostel Jakobus auch noch den Landmann als Beispiel genommen, der ja auch geduldig warten muss, bis die Frucht reif ist, bis die Ernte kommt. Er kann doch nicht irgendwann anfangen, Weizen zu mähen, wenn die Erntezeit noch gar nicht da ist. Und Gott verspätet sich nie. Es wird zur rechten Zeit geschehen. Und wie wir vorhin ja auch schon erwähnt haben, wir sehen doch die Zeichen der Zeit. Wir haben es miterlebt, dass Israel gesammelt wurde. Wir haben es miterlebt, dass alle anderen Bäume auch ausgeschlagen haben. Wir haben doch miterlebt, wie nach dem Zweiten Weltkrieg schon direkt mit 1946, 47, 48 alle, die unter der britischen Krone waren, ihre Selbstständigkeit erlebt haben. Alle wurden neutral, alle wurden eigene Staaten. Angefangen mit Indien und Pakistan, fortgesetzt mit all den anderen Völkern. Und deshalb steht geschrieben, wenn der Feigenbaum und all die anderen Bäume, oh, dank sei Gott für sein heiliges, für sein genaues Wort. Und so sehen wir all diese Dinge vor unseren Augen erfüllt. Welch ein Land in Afrika feiert jetzt gerade 50-jähriges Bestehen. Und wie gesagt, Israel im nächsten Jahr 60. Jubiläum. Und der Herr spricht, wenn der Feigenbaum saftig wird. Und dann sagt er und bringt diesen gewaltigen Ausspruch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So spricht unser Herr. Brüder und Schwestern, wir glauben, was der Herr gesagt hat. Und wenn es noch ein Jahr oder zwei dauert, es ist mir gleich. Ich wünschte, es wäre heute. Ich habe eigentlich genug. Ich möchte mich gern von dieser Erde verabschieden. Aber nicht ohne euch. Nicht ohne euch. Ich habe es euch hier auch schon zwei, drei Mal gesagt, als ich dem Herrn damals das Gelübde machte, 1966, und in den Dienst eintrat. Ich habe ja vorher 15 Jahre gepredigt und gearbeitet, mein eigenes Geld verdient. Und dann begann ja der Dienst weltweit. Und ich habe dem Herrn wirklich das Gelübde getan, dass er mich bewahren soll, dass ich nie etwas sage, das vor ihm nicht standhalten kann. Er soll mich unter der Leitung seines Geistes in seinem Worte bewahren. Ich danke dem Herrn, er hat es getan, er wird es tun in alle Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass ein Jesaja oder irgendeiner der Propheten eine Mischung gebracht haben. Ich glaube, es war das Wort Gottes und noch einmal das Wort Gottes. Die Priester haben das Wort gedeutet, Propheten haben das Wort gebracht, als so spricht der Herr. Aber nehmt es einfach im Glauben hin. Ich habe dem Herrn gesagt, ich möchte alle, die dein Wort aus meinem Munde hören, vor dir wiedersehen. Ich möchte sie in deiner Herrlichkeit wiedersehen. Und ich persönlich brauche mich nicht anzustrengen. Ich kann von Herzen glauben, dass ihr alle, die ihr das Wort Gottes in euch im Glauben aufgenommen habt und wisst, Gott hat die Verheißungen gegeben und Gott erfüllt sie. Ja, soll Gott sein Wort an denen bestätigen, die an ihm vorbeigehen, die um das, was er verheißen hat, überhaupt nichts geben? Gott ist mit denen, die ihm glauben, die ihm vertrauen, die ihm gehorsam tun, was er uns geboten hat. Also, wir werden gemeinsam bei dem Herrn sein. Harret standhaft aus, liebe Brüder, nicht bis zur nächsten Erweckung, sondern bis zur Ankunft des Herrn. Und wir alle wissen, die Wiederkunft Jesu Christi ist doch heute viel näher als vor 40 Jahren. Und ihr wisst, auch Bruder Brenim hat darauf gewartet. Alle Männer Gottes waren davon überzeugt, der Herr kommt. Und wir sind der Überzeugung, er kommt in unserer Zeit. Er kommt in unserer Zeit. Wir sind die Generation, die das prophetische Wort in der Gesamtheit, in der Erfüllung aus Gnaden sehen und miterleben dürfen. Ich habe es euch doch gesagt, auf Sumatra und der Kronleuchter vom Erdbeben 600 Kilometer entfernt von dem Punkt, auf dem wir gerade waren. Und wir alle bewegen uns sanft, sehr schön mit. Wir haben es gesehen. Wir können es bezeugen. Was die Schrift sagt, erfüllt sich vor unseren Augen. Ich bin Gott dankbar, dass er sein Wort eingelöst, seinen Propheten gesandt hat. Und wer den Propheten, den Gott sendet, aufnimmt, nimmt ihn auf, der ihn gesandt hat. Und dann geht in Erfüllung, wer euch höret, der höret mich. Und dann geht in Erfüllung, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann geht in Erfüllung, selig sind eure Augen, weil sie sehen, selig sind eure Ohren, weil sie hören, selig eure Herzen, weil sie glauben und das Wort geoffenbart bekommen haben. Amen. Brüder und Schwestern, das sind göttliche Tatsachen. Und wir leben im Reiche Gottes, in der göttlichen Realität der Herausrufung und der Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. Harret aus, ihr harret nicht vergeblich, verbindet Glauben und Gehorsam. Lasst uns einander lieben und den Herrn lieben, und er wird sein Werk zum Abschluss bringen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir, wie schon so oft, Glaube nur, Glaube nur. Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube nur, Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube nur. Wir werden stille vor dem Herrn. Er hat durch sein Wort zu uns gesprochen, hat uns vor Augen geführt, was Glaube und was Gehorsam ist, hat uns vor Augen geführt, dass man der Meinung sein kann, den Befehl des Herrn ausgeführt zu haben und es dennoch nicht getan hat. Wir prüfen uns am Worte und im Worte, ob wir damit übereinstimmen, ob wir mit der Ausführung des Missionsbefehls übereinstimmen. Und Gott hat Gnade geschenkt, hat die ursprüngliche Lehre neu auf den Leuchter gestellt, hat das Fundament der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist, neu offenbar gemacht. Und darauf ist die neutestamentliche Gemeinde gegründet. Die Herausrufung hat zur Folge, dass wir in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht werden. Aus der eigenen Meinung, wir haben alles nach dem Wort des Herrn getan, herausgenommen werden und in den Willen Gottes hineingestellt werden. Nach dem Wort der Schrift, wie wir es gelesen haben, aus Hebräer, dem 10. Kapitel, Vers 36, nach Erfüllung des göttlichen Willens, wir sollen standhaft ausharren, aber ausharren in Verbindung mit dem Tun des Willens Gottes. Genauso haben wir es im Neuen Testament noch einmal nachgelesen, Jakobus 5. Harret standhaft aus, liebe Brüder, teure Brüder und Schwestern, wie der Prophet im Alten Testament gesagt hat, wenn die Weissagung in ihrer Erfüllung auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie trifft gewiss ein. Sie trifft gewiss ein. Und wie der Herr, unser Erlöser, damals seinen Mund auftat und das sprach und sagte, was seit Grundlegung der Welt verborgen war, so hat der Herr in unserer Zeit geredet, hat alle Geheimnisse, die verborgen waren, geoffenbart, hat uns auf Offenbarungsboten aus Gnaden im Allerheiligsten gestellt, wo er selber zu uns redet und uns das Geredete offenbart. Unser Verständnis für die Schrift geöffnet hat, gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Brüder und Schwestern, heute möchte ich nicht darum bitten, dass wir dem Herrn gemeinsam danken sollen. Heute möchte ich einfach sagen, wes das Herz voll ist, bei dem möge der Mund übergehen. Möge es doch jetzt geschehen, dass wir uns doch wenigstens bei Gott bedanken. Bei Gott bedanken, dass er uns herausgerufen, abgesondert, geläutert und gereinigt hat und in den Gehorsam seines Wortes und seines Willens hineingestellt hat. Lasst uns jetzt gemeinsam dem Herrn danken mit lauter Stimme. Gott hört uns alle. Halleluja. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, von Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir für die Erlösung. Wir danken dir für Rettung, für Heilung, für Befreiung. Wir danken dir, geliebter Herr, dass du dich unser angenommen hast und dass du uns aus aller Verirrung und Verwirrung herausgerufen, herausgeführt hast. Geliebter Herr, wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Oh,
du Bräutigam unserer Seele. Du hast eine Braut, du hast eine Braut, die auf deine Stimme hört. Lob und Dank sei dir, du ewig treuer Gott. Segne uns alle und setze uns zum Segen. Schenk uns Gnade und Geduld, auszuharren, bis du dein letztes Wort, die letzte Verheißung erfüllt hast. Und wir danken dir, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. So steht's geschrieben, so glauben wir's. Es steht auch geschrieben in Galater 4, Vers 28, dass wir Kinder der Verheißung sind, so wie Isaak ein Kind der Verheißung war. Und jetzt legen wir uns auf deinen Altar, wie Isaak auf den Altar gelegt wurde, geliebter Herr, und wie du dein Kreuz getragen und daran gekreuzigt wurdest, so mögen auch wir unser Kreuz auf uns nehmen und dir folgen, denn wir sind mit dir gekreuzigt, mit dir gestorben, mit dir begraben, mit dir auferstanden zu einem neuen Leben. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, dein Wort ist Realität, dein Wille ist Realität, dein Heilsratschluss ist Realität. Und du führst alles zu einem herrlichen Ende. Zuerst mit deiner Gemeinde und dann mit Israel. Wir bitten für dein Volk Israel. O großer Gott, dass der Groll der Verwüstung sich doch nicht überall erhebt. Mein Gott, es genügt doch. Sei du gnädig und greif du ein. Wir bitten für dein Bundesvolk Israel. Du Gott Israels, segne dein Volk und habe deinen Weg mit Israel und habe deinen Weg mit deiner Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Geliebter Herr, unser Gott, ohne Ausnahme stelle ich den Anspruch in deinem Namen auf jede Seele, die gegenwärtig ist und dein Wort gehört hat. Mögen sie glauben und gehorsam sein und dir folgen. Geliebter Herr, du kommst bald. Wir dürfen ausrufen, Maranatha, Halleluja, Halleluja, deinem wunderbaren und heiligen Jesus-Namen. Dir, dem Erlöser, sind alle Erlösten aufs Neue geweiht. Dir, dem Sohne Gottes, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, sind alle Söhne und Töchter Gottes geweiht zum Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Ja, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Geliebter Herr, vergib alle Übertretungen. Vergib jeden Ungehorsam, alle eigenen Wege, alle eigenen Entscheidungen. Geliebter Herr, vergib, vergib, vergib. Sei gnädig und segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden, durch unser Leben und durch das Leben der Gemeinde. Dir, dem treuen Herr, sagen wir auch Dank dafür, dass du deinen Knecht und Propheten gesandt hast, mit der letzten Botschaft kristallklar aus deinem Wort verkündigt. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit allen, die dir nicht widersprechen, die nicht der Meinung sind, deinen Willen und Befehl ausgeführt zu haben und in eigenen Wegen gehen, sondern schenk uns Gnade, dass wir uns anhand deines Wortes überprüfen, um festzustellen, was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift über die Ausführung des Missionsbefehls? Was sagt die Schrift über die Gottheit, über die Taufe, über das Abendmahl? Was sagt die Schrift? Geliebter Herr, du hast dein Wort groß und herrlich gemacht und deinen Namen auch. Und wir danken dir nochmals von Herzen, dass du es so geführt hast, dass wir auch hier in Zürich zusammenkommen können unter dem Schall deines teuren und heiligen Wortes. Mögest du weltweit segnen, herausrufen und zubereiten. Dir, dem Bräutigam unserer Seele, sei der Dank, der Lobpreis, die Anbetung dargebracht. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Und alles Volk sage Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Gelobt sei der Herr, unser Gott. Herr allmächtiger Gott, wir sind uns dessen voll bewusst, dass wir in deiner Gegenwart versammelt sind. Wir sind uns dessen bewusst, dass du durch dein Wort persönlich zu jedem Einzelnen gesprochen und zur Entscheidung zum Glauben und zum Gehorsam aufgerufen hast. Geliebter Herr, wir danken dir, dass wir noch im Tage des Heils sein dürfen, in der angenehmen Zeit, in der Gnadenzeit. O, wenn's der Sünder wüsste, sein Herz dich bald lieben müsste. Geliebter Herr, wir bitten für die Stadt Zürich, wir bitten für die Schweiz, wir bitten für ganz Ost und West und Süd- und Nordeuropa, wir bitten für alle Kontinente, wir bitten für ganz Afrika, wir bitten auch für Neuseeland, wo jeden Morgen die Sonne am ersten aufgeht. Geliebter Herr, möge die Sonne der Gerechtigkeit auch in Neuseeland mächtig aufgehen. Segne die TV-Station, die wir in Auckland haben. Möge die Botschaft, die wir dort einmal wöchentlich verkündigen, viele Menschen in beiden Teilen Neuseelands erreichen. Geliebter Herr, segne auch die Ausstrahlung in Sydney, Australien. Mögen auch dort alle herausgerufen werden, die du zum ewigen Leben bestimmt hast. Segne die Ausstrahlung in Lethbridge, Alberta. Segne besonders Geschwister Keller, die Verantwortung übernommen haben und einen so großen Anteil an dem haben, was von dort ausgesendet wird. Segne alle, geliebter Herr, auch die Station in Ohio, wo durch ganz die USA von einem Ende bis zum anderen erreicht wird. Segne in Usbekistan, segne in russischer Sprache, segne, geliebter Herr, und wirke du auf der ganzen Erde. Lass diese Verkündigung die Enden der bewohnten Welt erreichen. Und wir danken dir, dass du Sorge dafür getragen hast. Und nun bitten wir dich, schenk uns allen die Gnade, dir im Glauben und Gehorsam zu folgen. Erhebe du dein Antlitz über uns allen und gib uns deinen Frieden und deinen Segen. Wir bitten gemeinsam darum, glauben, dass wir es empfangen, und wir danken dir schon dafür, dass du uns gesegnet hast. Gelobt und gepriesen sei dein herrlicher, dein wunderbarer Jesus-Name. Gelobt seist du, Gott Israels, Herr der Herrscharen. Wir danken dir für alles. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.